Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carbon und Laktat der Zeitschrift Triathlon und Trimag.de. Ich bin euer Redakteur Lars Wiechert und mir gegenüber sitzt heute
Jan Grüneberg.
Moin Jan.
Moin.
Was für ein Wochenende, oder?
Also, oi, oi, oi.
Nicht nur ihr in Hamburg haben die Temperaturen des Thermometers zum Zerbersten gebracht, sondern auch gefühlt an allen Rennstrecken wurde von allen Athleten eigentlich immer berichtet, dass es extrem heiß war, sie mit der Hitze zu kämpfen hatten, außer in Chamorin zum Schwimmstart. Da hieß es wieder, dass es sehr kalt war.
Ja, das Wasser da ist immer sehr kalt. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal da und auch da waren alle eingepackt mit Neoprenhauben und so. Und es war, ich glaube, 16 Grad oder so. Höchstens. Das war, also schwimmen möchte ich dann nicht. Selbst wenn ich das Rennen mal machen könnte, ich glaube, auf das Schwimmen könnte ich dann doch verzichten.
16 Grad hört sich fast warm an, wenn man beim Norseman ist. Ja. Also, ja, auf jeden Fall, da waren ja wieder wirklich auch Stimmen von den Athleten, dass da sehr kalt war, sie teilweise sogar irgendwie Richtung Hyperventilation gingen und sich erstmal ziemlich beruhigen mussten, bevor es dann richtig reinging. Aber bevor wir zum The Championship kommen, fangen wir, glaube ich, mal mit dem T100-Rennen in Spanien, Pamplona, an, oder? Ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. War der zweite Stopp der T100-Series für die Frauen, der dritte Stopp insgesamt. Dadurch, dass die Frauen an der Gold Coast angefangen haben, dann waren die Männer und jetzt wieder die Frauen, seitdem diese Saison eben die Rennen jeweils gesplittet sind, muss man sich auch nur auf ein Rennen konzentrieren. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so gut finde, dieses Gesplittete. Also gefühlt, finde ich, rutscht dadurch die T100-Series immer noch mal mehr ins Abseits. Obwohl Top-Athleten irgendwie am Start sind, finde ich, ist es so wie jetzt an dem Wochenende dann doch so, dass irgendwie ja, dass der Funke nicht überspringen will, weil man irgendwie nur ein Rennen hat. Natürlich sind es überall anders häufig auch nur ein Rennen, aber ja, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also ich fand, dieses Wochenende hat mich T100 nicht wirklich abgeholt, da war der Fokus viel mehr Richtung Lanzarote.
Ja, das Thema hatten wir auf jeden Fall auch schon öfter hier im Podcast und dass die T100 natürlich durch immer die gleichen Athleten schon tendenziell weniger spannend ist als die anderen Rennen, ist ja erstmal so bekannt auch. Ich finde auch, dass sie sich durch diese Geschlechteraufteilung keinen Gefallen getan haben, weil ich sag mal so, für die breite Öffentlichkeit und auch jetzt wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer des Podcasts hier sind Namen wie Georgia Taylor Brown und Julie Deron auch keine Zugpferde, die dann auch irgendwie Interesse erwecken. Wenn gleichzeitig der Ironman Lanzarote stattfindet mit Lucy Charles Barkley, mit Sam Laidlaw und Patrick Lange, der noch sein Kona-Ticket lösen muss, ich glaube, dann ist auch der PTO klar, dass man da wahrscheinlich den Kürzeren erstmal zieht. Und ich bin gespannt, ob sie das Format auch so weiter behalten oder ob da in Zukunft eine Änderung kommt. Weil so, glaube ich, tun sie sich keinen Gefallen damit.
Ja, eigentlich auch voll schade. Du hast Georgia Taylor Brown und Julie Deron angesprochen. Insgesamt, wenn man hier auch auf die Startliste oder auch auf die Ergebnisliste guckt, sind ja wirklich Athletinnen mit Rang und Namen an der Startlinie gewesen oder auch ins Ziel gekommen. Von daher ist es, finde ich, gegenüber den Athletinnen echt so ein bisschen schade. Wobei es jetzt nicht nur bei den Athletinnen so ist, sondern ja eben auch vor ein paar Wochen bei den Männern war es ja ähnlich. Da rutscht dann irgendwie so dieses gesamte Renngeschehen so ein bisschen im Hintergrund. Und vielleicht ist es auch so, dass so die Einzelsiege aktuell noch nicht so wirklich interessant sind, weil es ja alles auf die Serie hinausgeht. Und da würde ich fast sagen, es ist gefühlt so, dass es Richtung Ende natürlich nochmal irgendwie interessanter und spannender wird, gerade wenn man vielleicht mit einer Athletin oder mit einem Athleten irgendwie so ein bisschen mehr mitfiebert und da dann sich vielleicht ausrechnet, in welche Richtung da eventuell es noch Richtung des Gesamtpodiums gehen kann. Aber vielleicht ist deswegen wegen dieser großen Rennserie das dann so ein bisschen langweiliger am Anfang, inwiefern da die Ergebnisse sind.
Ja, vor allem wenn du die Gesamtwertung ansprichst, man muss auch einfach sagen, vielleicht hat eine Athletin, die große Favoritin war, die Titelverteidigerin, gar keine Chance mehr auf diese Gesamtwertung. Kate Wolff hat ja schon den Auftakt in Australien verpasst und musste jetzt auch aufgrund ihrer Wadenverletzung den Start in Spanien zurückziehen. Also auch da schon mal wichtige Punkte verschenkt, weil es einfach nicht anders geht. Sehr, sehr bitter für sie. Und jetzt nach 2 Rennen von den Frauen ist auch dieser Überblick in der Gesamtwertung, ich glaube, man kann sich den irgendwie noch so gar nicht oder noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann vielleicht noch am Ende der Saison aussehen wird, weil Taylor Nipp zum Beispiel hat ja jetzt auch das Rennen nicht gemacht und hat da dann quasi wieder Punkte liegen lassen. Und Imogen Simmons, die noch kein Rennen der beiden gewonnen hat, aber bei beiden halt am Start war, als einzige Athletin, oder nicht als einzige Athletin, aber es war noch Alana Siffer zum Beispiel, war auch bei beiden Rennen am Start, Nicole van der Kaye auch und Bianca Bogen und Sarah Perisala, die jetzt auch in den Top 10 zu finden sind, aber Imogen Simmons mit einem dritten Platz an der Gold Coast und mit einem siebten Platz in Spanien ist jetzt Gesamtführende der T100 Series.
Ja, aktuell kann man es glaube ich wirklich noch überhaupt nicht nehmen, zwei Rennen ist jetzt noch nicht so viel, was da wirklich ausschlaggebend ist. Du hast Kate Wolff angesprochen, hat halt Anfang der Saison an der Gold Coast gefehlt, war dann so, dass sie beim WTCS eingestiegen ist, da er eigentlich auch echt eine ganz gute Leistung gebracht hat und man dann gedacht hat, okay, das könnte jetzt mit der Leistung, die sie da vor Ort gezeigt hat, auf der Kurzdistanz eigentlich wieder ganz gut in Richtung T100 gehen. Sie selbst hat dann Social Media mäßig geschrieben, dass der Einstieg ja vielleicht doch ein bisschen früh gewählt war oder auf jeden Fall so, ja, ausschlaggebend war das.
Sind ja dann auch keine anspruchslosen Rennen, so kurz.
Ja, gerade wenn du beim WTCS-Rennen dabei bist, aber da ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, ob sie dann gerade, weil sie jetzt bei der WTCS dann gestartet ist, anstatt beim World Triathlon Cup direkt mit in, auch da in die Weltmeisterschaftsserie eben eingestiegen ist, ist vielleicht doch auch die Frage, ob sie da so den Blick eventuell doch auch in Richtung LA schärft, um Punkte zu sammeln. Scheint auf jeden Fall so, finde ich, dass sie da definitiv so die, ja weiß ich nicht, Gesundheit aufs Spiel gesetzt, finde ich, hört sich jetzt ein bisschen viel in dem Moment an, aber auf jeden
vielleicht
Fall.
Vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig einfach gewesen.
Und ja, damit vielleicht, wie du sagst, auch die T100 so ein bisschen aus den Augen verliert, da eventuell den Titel zu verteidigen.
Ja, weil sie hat jetzt noch ein Rennen und dann noch das Finale, wo es natürlich dann nochmal mehr Punkte geben wird, aber so viele Punkte wird sie dann auch nicht mehr gut machen können. Und die anderen werden auch am Start sein und das kann man eigentlich schon sagen, kann sie sich die Titelverteidigung wahrscheinlich schon abschmieren.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist auf jeden Fall sehr schwer. Nichtsdestotrotz hat das Rennen stattgefunden mit einer Siegerin, Georgia Taylor-Brown, und man muss einfach sagen, sie zeigt auf der T100-Distanz, dass es ja mit ihrer Leistungsfähigkeit insgesamt komplett bergauf geht. Im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison hatten wir ja da häufig noch so ein bisschen zu sehen, dass sie da beim Radfahren irgendwie nicht ganz so hinkam, beziehungsweise da auch ab und an mal technische Probleme hatte, ja, wo sie dann viel mehr irgendwie gehapert hat, war irgendwie nach einer guten Radleistung noch die Laufleistung hinzubekommen, sodass sie da wirklich ganz vorne mitkämpfen kann. Hatte ja dann schon beim T100-Finale im vergangenen Jahr gezeigt, dass es auf jeden Fall funktioniert. Da wurde sie ja Zweite hinter der dann aktuell amtierenden Weltmeisterin Kate Wolff. Und diesmal hat sie es einfach geschafft, das Ding wirklich bis ins Ziel zu bringen. Vor allem auch so, dass sie Julie Deron, die ja schon als eine der Laufstärksten gilt, auf der Laufstrecke lang gemacht hat.
Ja, und vor allem auch eigentlich mit ihrer Radlaufkombination auch in den vergangenen Jahren immer überzeugt hat. Und Georgia Taylor-Brown hat auch im Interview gesagt vor dem Rennen, dass sie so in den vergangenen Jahren immer das Gefühl hatte, sie kommt da nicht mehr hin, so an die Weltspitze. Sie hat einfach nicht mehr das Zeug, Rennen zu gewinnen und wahrscheinlich ist ihre Zeit einfach vorbei. Das hat sie damals auch so gedacht, nach den Olympischen Spielen auch. Auch wenn sie auf der Mitteldistanz immer gut unterwegs war, aber ihr Einstieg bei der T100 Series im vergangenen Jahr war ein 12. Platz in London und es ist ja eigentlich nicht das, was man so, wenn man bei den Olympischen Spielen dabei war und auch Olympiasiegerin in der Mixed Relay geworden ist, in Tokio 2021, dann ist ja so ein 12. Platz nicht der Anspruch an sich selber auch. Und hat dann aber ja so im Laufe des vergangenen Jahres irgendwie die Kurve bekommen, in Frankreich den ersten Top-10-Platz eingefahren, ist dann Vierte bei der 73-WM geworden und Vierte in Dubai und du hast es angesprochen, dann Zweite beim Grand Final in Katar. Und jetzt mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist für sie auf jeden Fall dann schon mal ein Lichtblick und sie hat es gezeigt. Sie hat es immer noch drauf zu gewinnen und sie hat sich auch vor dem Rennen gut gefühlt und war auch guter Dinge, den Sieg nach Hause zu holen und genauso ist es am Ende gekommen.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich da die Ergebnisse anguckt, dass die Schweizerin Julie Deron vielleicht ein bisschen hart auf dem Rad mitgefahren ist. Wenn man, ich finde so eine 1:11:45 spiegelt nicht die Laufleistung wider, die Julie Deron eigentlich zeigen kann. Das ist auf jeden Fall dann so ein bisschen der ja, ausschlaggebende Punkt dafür gewesen, dass es eben nicht für den Sieg reicht oder gereicht hat. Aber nichtsdestotrotz hat die Schweizerin halt einfach bewiesen, dass es funktioniert und dass sie da halt auf der T100-Distanz immer noch ganz vorne oder weiterhin ganz oben mitspielt. Ich glaube, wenn man sich so die gesamte Saison anguckt, für sie war es natürlich jetzt auch das erste T100-Rennen dieses Jahr. Aber wenn sie jetzt die nächsten Rennen mitmacht, dann glaube ich, ist sie schon eine derjenigen, die da auf jeden Fall für den Titel oder für den Titelkampf in Frage kommen. Eine Athletin, die, finde ich, auch die ganze Zeit eigentlich so hinter ihrer Kurzdistanz Leistung eigentlich hinterherhink. Also wenn man sich gerade so anguckt, wie es mit dem Einstieg damals aussah, als die T100 Series so ein bisschen losging, war ja Taylor Spivey und jetzt helfen wir mal ganz schnell auf die Sprünge, die Olympiasiegerin Flora Duffy, waren ja so ein bisschen die beiden Athletinnen, wo man gedacht hat, okay, extrem schnell auf der Kurzdistanz könnten auf jeden Fall reinkommen. Und ja, desto mehr da irgendwie die Saison jeweils fortgeschritten war, hatte man immer so den Eindruck, da fehlt es irgendwie. Also es war dann irgendwie so, ein fünfter Platz war bis jetzt so das beste Ergebnis, was sie 2024 in Las Vegas gezeigt hat beim T100-Rennen. Ansonsten, klar, immer mal wieder so die Top 10 erreicht. In Singapur wurde sie auch nochmal im vergangenen Jahr Fünfte. Aber man hatte nie das Gefühl, dass es da in die Richtung geht, dass sie da um einen Podiumplatz mitkämpfen kann. Und dass es jetzt mit dem dritten Platz gereicht hat, ist natürlich auch mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Bei ihr war es, glaube ich, auch einfach das Radfahren, was auch da nicht so funktioniert hat, wie man das so auf der Mitteldistanz eigentlich erwartet. Und sie hat ja im vergangenen Jahr eigentlich auch noch WTCS parallel gemacht zur T100 Series. Ich müsste jetzt einmal durchzählen, das sind aber, ich glaube, 12 Rennen, die sie im vergangenen Jahr gemacht hat, mit WTCS und der T100 Series, wie gesagt. Und ich glaube, das alles parallel zu machen und dann noch bei beiden Serien irgendwie zu performen, das wird dann in so einer langen Saison, die für sie dann auch im Februar mit dem WTCS-Rennen in Abu Dhabi losging und bis Dezember mit dem Grand Final dann in Katar ging, das wird dann schon ziemlich lang.
Ja, absolut. Also ich finde, wenn man jetzt hier auf die Ergebnisse guckt, sieht es schon auch immer noch so aus, dass das Fahrradfahren definitiv nicht ihre Stärke auf dem Zeitfahrrad ist. Wenn man sich da eben anguckt, Julie Durand und Georgia Taylor Brown, die vor ihr liegen mit 1,58,42 und 1,59,23, sind da gut 5 bis 6 Minuten schneller. Das ist einfach so eine Lücke, die da auf jeden Fall aufgeht, wo es halt auch extrem schwer für eine Taylor Spivey dann ist, das irgendwie beim Schwimmen und Laufen rauszuholen. Also man sieht hier aber auch, mit der drittschnellsten Laufzeit hat sie einfach die Podiumchancen gewahrt, beziehungsweise dann auch realisiert. Aber so eine Schwäche in dem Sinne mit so einem großen Abstand auf dem Fahrrad darfst du dir eigentlich sonst nicht leisten. Gerade wenn man sich anguckt, klar, die Strength of Field, wie man sie auch immer nehmen möchte, aktuell mit 93, ist natürlich im Verhältnis zu den vergangenen Jahren so ein bisschen geschönt, weil es einfach so dieses PTO-Ranking so hergibt, wie es aktuell ist. Aber wenn man dann eben Taylor Nipp oder sonst wie noch mit reinnimmt von den Athletinnen, die gefehlt haben, wird es auf jeden Fall so sein, dass es da auch wieder nicht in Richtung des Podiums geht. Also eigentlich kann man sagen, sie hat so das Optimum aus der Gesamtkonstellation rausgeholt.
Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, sie hatte den drittschnellsten Laufsplit, ist vorne aus dem Wasser gekommen als Zweite und Bikesplit war dann der 13. nur. Also das, du hast angesprochen, 5-6 Minuten waren das. Das ist dann schon auf bei so einem schnellen Format auch, dass es einfach weiterhin ist, zu viel. Und es sind aber dann auch nur 3,5 Minuten, die am Ende auf Georgia Taylor Brown fehlen. Und wenn man diese 3,5 Minuten noch irgendwie findet auf dem Rad, dann ist sie auf jeden Fall da auch eine Siegkandidatin. Aber so wird es jetzt erstmal noch schwierig, vor allem wenn dann noch eine Taylor Nipp dabei ist, die dann auf dem Rad ja nochmal ein ganz anderes Level hat.
Ja, voll. Finde ich auch. Und da kann man, wenn wir jetzt so einen kleinen Sprung erstmal durch die Ergebnisliste machen, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, wie so die Schwimm-Bike- oder Bike-Run-Kombinationen sind. Ich finde richtig, richtig positiv aus diesem ganzen Tableau raus hervorzuheben, ist eigentlich Daniela Kleiser.
Ja, Daniela Kleiser macht mal wieder Daniela Kleiser Sachen und
ja, nicht nur, finde ich. Also klar, ja. Also die Daniela Kleiser Sache ist eine 1 ja oder 67 Minuten 25 auf dem Halbmarathon oder nicht ganz Halbmarathon, sondern auf 18 Kilometern rauszuhämmern und damit ja eine Dreiviertelminute schneller zu sein als die zweitschnellste Katja Scher. Aber ich finde, was da einfach noch hinzukommt, ist ihre Radleistung.
Richtig beeindruckend. 5 beste Radzeit.
Also in der Kombination dürfte sie, glaube ich, sogar mit 2:0 oder 2 Stunden 38 Sekunden und einer Stunde 7:25 hat sie meiner Meinung nach, wenn ich das einmal so ganz grob überfliege, die schnellste Bike-Lauf-Kombination, die es in dem gesamten Feld gibt. Finde ich es enorm. Also wenn man sich so anguckt, auch wie so der Gesamtverlauf war, auf jeden Lauf konnte sie sich immer bis jetzt größtenteils verlassen, aber so eine starke Radleistung auch in dem Feld, finde ich, ist auf jeden Fall ein ziemlicher Fingerzeig, was halt da immer noch so ein bisschen mit runterfällt oder sie eventuell davon aufhält, noch weiter nach vorne zu kommen, ist einfach so diese Schwimmleistung, die immer noch da ist, aber so diese Rad-Lauf-Kombination muss man einfach hervorheben und das hat auch dazu geführt, dass eben auch nach dem Schwimmrückstand, der ja zu den besten gut 7 Minuten betrug oder sogar noch ein bisschen mehr, einfach noch einen Platz 10 oder eine Top-10-Platzierung bei rausgesprungen ist.
In Australien hat sie ja die Top 10 knapp verpasst, ist da 11. geworden. Und auch da, diesmal war es die 5. beste Radzeit, damals war es die 7. beste Radzeit und auch der schnellste Laufsplit. Also die Rad-Lauf-Kombination bei ihr funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und wenn dann halt auch noch der Vorteil darin besteht, dass eine Taylor Nipp oder andere starke Radfahrerin nicht am Start sind, dann kann man damit auf jeden Fall auch noch sehr weit nach vorne laufen. Oder man hat, wie du sagst, die schnellste Rad-Lauf-Kombination von allen, weil wenn Taylor Nipp dir nochmal 5 Minuten abnimmt, dann wird es irgendwann schwierig.
Das stimmt. Hervorzuheben ist natürlich auch, dass sie am vergangenen Wochenende, also am Wochenende davor, war sie ja in Aix-en-Provence am Start, da auf jeden Fall nicht mit den kalten Temperaturen am Startmorgen klargekommen. Das sah jetzt in Spanien eben ganz anders aus. Da war es dann von der Luft her doch sehr warm. Auch die Wassertemperatur hat angeblich mit 21 bis 22 Grad sehr gut mitgespielt. Also da sieht man, dass so die warmen Temperaturen ihr auf jeden Fall so ein bisschen mehr liegen und aber nach so einem Rückschlag auch der Hebel direkt umgelegt werden konnte und sie da eben gesagt hat, okay, wenn es jetzt am vergangenen Wochenende so bescheiden lief, dann kann ich jetzt hier aber alles abrufen.
Und der Plan, auch diese beiden Rennen direkt hintereinander zu machen, der besteht schon länger. Das hatte sie mir auch schon vor dem 73 Valencia gesagt, dass sie das vorhat, das so zu machen. Also erst 73 Aix-en-Provence und dann Spanien eine Woche später. Ist für sie jetzt aufgegangen, weil wahrscheinlich Aix-en-Provence dann nicht die ganze Mitteldistanz absolviert wurde und man da vielleicht trotz der Probleme auf der Radstrecke dann auch mit der Kälte ein paar Körner gespart hat, auch wenn sie das Radfahren noch komplett beendet hat. So entspannt war es dann wahrscheinlich auch nicht und ein bisschen Recovery war schon vonnöten, aber so dann wieder zurückzukommen und diese starke Rad-Lauf-Kombination einfach zu haben, ich glaube, das ist auch mental einfach sehr gut und gibt einem schon Selbstvertrauen auch, dass man gerade richtig trainiert auf jeden Fall.
Ja, bei wem es vielleicht nicht ganz so aufging mit dem Back-to-Back-Run war Imogen Simmons, in Aix-en-Provence noch Zweite geworden, auch mit einem echt starken Rennen vor Laura Philipp. Jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist das dann so der Unterschied dazu gewesen zu Daniela Kleiser, dass so im Aix-en-Provence der Halbmarathon gelaufen werden musste. Es war auf jeden Fall so, dass Imogen Simmons eben auch meinte, dass sie mit den, also das echt ein heißer Tag im Office war. Und das sieht man auch so ein bisschen am Radlaufschnitt eben bei ihr, wo sie eigentlich ja von der Radlaufkombination ist sie ja auch echt stark unterwegs, aber jetzt eben mit der 7. und 9. schnellsten Zeit ist es einfach so, dass sie in diesem Gesamtfeld dann doch so ein bisschen runtergefallen ist und eben zu diesem Trend vom Podium bei der T100-Tour dann nicht ganz bestätigen konnte.
Ja, leider nicht, aber ich glaube trotzdem kann sie da immer noch mit zufrieden sein und auch Back-to-Back-Rennen so wegzustecken, muss man ja erstmal machen. Ich meine, siebter Radsplit, neunter Laufsplit ist okay. Wahrscheinlich nicht das, was sie sich erwünscht hatte für das Rennen, gerade nach der Podiumsplatzierung. Erstmal an der Gold Coast und dann, wie du gesagt hast, auch in Aix-en-Provence. Aber naja, so ist es halt manchmal und ich meine, Gesamtrangliste führt sie ja immer noch an und ist Erstplatzierte. Also es gibt Schlimmeres.
So ist es. Im Vorhinein hatten wir ja so ein bisschen gedacht, ob so ein britisch-schweizerisches Duell wird. Nachdem Kate Woff abgesagt hat, war es dann so, dass da auf jeden Fall eine Britin rausgefallen ist, die da als ja Hauptakteurin auf jeden Fall mit fürs Podium angedacht war. Nichtsdestotrotz muss man sagen, 4 Athletinnen unter den Top 10 kommen aus der Schweiz und 3 aus Großbritannien. Holly Lawrence.
Wenn du den 11. Platz noch mitnimmst, sind es auch 4 aus Großbritannien.
Genau, Sophie Evans wurde 11. Holly Lawrence 4. und Lissy Rayner wurde 6. Aber ich wollte eigentlich noch so ein bisschen auf die Schweizerin hinaus. Alanis Siffert hat einfach eine krasse Radleistung gezeigt, alles in die Waagschale geworfen. Vielleicht auch so ein bisschen unorthodox, wenn man es auf Social Media anguckt, aber ich finde alles, sofern die Leistung stimmt, kann man das alles machen. Und da finde ich dann auch eher so diese Kommentare, die dann teilweise unter so einem Posting auch von der T100, was da dann quasi von dieser Rennserie sogar gepusht wird, da finde ich dann so diese Kommentare dann teilweise echt so ein bisschen grenzwertig, aber mit dem 1:56:40 ist sie einfach mal, 2 Minuten schneller gefahren als die zweitschnellste auf dem Rad und hat damit sich echt in eine ziemlich gute Ausgangssituation oder Position gebracht und eigentlich so ein bisschen so das, was man vergangenes Jahr aus Rot bei ihr gesehen hat, dass sie da wirklich nicht zurückzieht und richtig, richtig aufs Pedal drücken kann.
Auf jeden Fall. Und ihre Baustelle ist und bleibt einfach noch weiterhin das Laufen. Da hat sie noch sehr viel Zeit verloren und auch ja leider ihren Podiumsplatz dann. Oder sie ist ja sogar als Führende vom Rad gekommen, ist dann am Ende 5. geworden. Also schon ein bisschen ärgerlich, aber es wird auf jeden Fall von Rennen zu Rennen besser, habe ich irgendwie das Gefühl. Und irgendwann kriegt es, glaube ich, auch hin, das einmal konsequent durchzuziehen und auch eine gute Laufperformance an den Tag zu bringen. Und bis dahin muss sie einfach weiter noch Gas auf dem Rad geben.
Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion mit Henne und dem Ei, oder? Man könnte natürlich auch sagen, naja, gut, fahr 2 Minuten langsamer auf dem Rad, vielleicht wirst du dann 3 Minuten schneller beim Laufen. Aber ganz so leicht ist es wahrscheinlich nicht, gerade wenn es so ihre Stärken ausspielt, wird es auf jeden Fall schwierig, dann so zu drehen. Da würde ich, glaube ich, auch an ihrer Stelle eher so in die Richtung gehen, weiterhin schnell Radfahren und hoffen, dass der Knoten beim Laufen irgendwie platzt, beziehungsweise da das in die richtige Richtung geht. Letztendlich sind es ja zu so einem mittelschnellen letzten Lauf fehlen ihr so 2 bis 3 Minuten, würde ich sagen. Und das
ist ja überschaubar.
Das ist überschaubar und das wäre jetzt in dem Feld letztendlich wirklich der ausschlaggebende Punkt, ob Platz 2 oder 5 eben.
Ja, das muss man also auch betrachten, weil bis zum Podium, auch wenn sie nur 5. geworden ist, bis zum 3. Platz war es nur 1 Minute, nicht mal 59 Sekunden.
Ja.
Also. Da kann auf jeden Fall schon mal noch was gehen in Zukunft.
Auf jeden Fall, beeindruckend. Daniela Gleiser eben auch, wie erwähnt, und Bianca Bogen nicht unterschlagen, wurde 17. Da auf jeden Fall, bei ihr beim Schwimmen vorne mit rausgekommen und dann war es aber so beim Radfahren nicht ganz so die Pedale gefunden, wie sie sich wahrscheinlich erhofft oder gebraucht hätte, um noch weiter nach vorne zu kommen.
Ja, konnte leider an ihre Leistung aus Australien auch nicht anknüpfen, wo sie auch in die Top 10 gekommen ist, auf dem 5. Platz am Ende gelandet ist, jetzt 17. geworden. Aber auch wahrscheinlich die Bedingung, du hast sie angesprochen, es war sehr heiß und manchmal ist es einfach nicht der Tag.
So ist es. Also, was kann man für ein Fazit aus Pamplona ziehen? Ich würde sagen, auf jeden Fall so, dass die Britinnen und die Schweizerinnen auf jeden Fall ziemlich tonangebend sind in der Serie. Muss man auf jeden Fall einfach so gestehen. Das ist wahrscheinlich auch auf ein Rennen zwischen Großbritannien und Schweiz eventuell um Gesamtweltmeisterinnen-Titel sich am Ende entscheiden wird. Und dass Daniela Gleiser ein bisschen schneller schwimmen muss, Rad- und Laufkombination so beibehält. Und dann ist sie da noch weiter vorne.
So ist es. Aber unterschlag mir die US-Amerikanerin nicht.
Taylor Spivey, ja, das stimmt.
Und die andere Taylor.
Und die andere. Ja, die kommt ja noch. Die kommt noch. Oder, wer weiß, ob sie noch kommt. Auf jeden Fall, Taylor Nip hat gefehlt. Ja, das wird spannend, wie sie sich da ausrichtet, in welche Richtung es da geht. Ja, würde ich sagen, bleiben wir in Spanien, aber verlassen das Festland und reisen nach Lanzarote. Doch bevor wir nach Lanzarote reisen, noch einmal ein bisschen Werbung.
Wenn ihr Triathlon macht, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Müde Beine nach der langen Radeinheit, feste Waden nach dem Laufen oder verspannte Schultern vom Schwimmen. Genau für solche Momente kann Regeneration doch einfach mal ein bisschen gezielter sein. Und genau da kommt der Orthomechanik Sonic ins Spiel, denn der arbeitet mit hochfrequenten Schallwellen. Das heißt, die sind sanfter als diese harten, punktuellen Druckmassagen so einer klassischen Massagepistole, können aber trotzdem tief in das Gewebe einwirken. Und das ist gerade an empfindlichen Bereichen wie zum Beispiel am Nacken, an den Schultern oder am Schienbein. Lars, du wirst wissen, wovon ich rede.
Aktuell weiß ich sehr gut und ich habe das sogar. Und ich muss wirklich sagen, ist ein Riesenunterschied, auch wenn man es am Anfang überhaupt nicht glaubt. Es kann auf jeden Fall an so Punkte wesentlich besser rankommen, die ziemlich schmerzhaft sind. Bei dem Punkt, wo ich jetzt bin, muss ich sagen, verwende ich es auch erstmal gerade nicht. Da ist ein bisschen Ruhe besser. Aber definitiv mit so der Ultraschallfrequenz wesentlich angenehmer und besser aufzulockern, als wenn man da mit Kanonen auf Spatzen schießt und die große Pistole in die Hand nimmt.
Ja, wie gesagt, mit diesen hochfrequenten Schallwellen ist es an den empfindlichen Bereichen Nacken, Schulter, Schienbein auf jeden Fall ein interessanter Unterschied. Und Orthomechanik bietet euch nicht nur das Gerät an, sondern auch eine App zur Anwendung mit mehr als 50 Videos. Videos von Experten, die euch Schritt für Schritt anleiten. Und außerdem bietet Orthomechanik eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie für den Orthomechanik Sonic an. Also wenn euch das interessiert, dann checkt einfach den Link in den Shownotes aus und mit dem Code TRIMAC10 bekommt ihr sogar noch 10 Euro Rabatt auf den Orthomechanik Sonic.
Ironman Lanzarote. Ja, Mark Matthews, der Mann von Cat Matthews, hat erzählt, dass es der härteste Ironman ist, den man sich je vorstellen kann.
Ich glaube, das war nicht nur Mark Matthews, der das erzählt hat.
Genau. Ich erzähle es auch. Ja. Nein, also ich fand letztes Jahr wirklich, dass es ein richtig krasses Rennen ist. Nicht nur das Radprofil, was einem wirklich da alles abverlangt, sondern eben auch die Hitze, die dazukommt, der Wind, der dazukommt, der dieses Jahr so ein bisschen weniger wirkte, hatte ich so den Eindruck, als im vergangenen Jahr. Aber wenn da eben die Bedingungen so mitspielen, wie es sonst teilweise ist, dann ist es echt eine der härtesten Rennen. Und wer glaubt, dass auf Hawaii starker Wind ist, der war noch nicht mal, der war nicht bei Wind auf Lanzarote, weil da ist wirklich richtig, richtig heftig, was da über die Insel weht.
Aber du hast ja beide Rennen schon hautnah erlebt. Würdest du mitgehen und sagen, Lanzarote ist auf jeden Fall der härteste Ironman? Oder ich meine, auf Hawaii warst du dann am Ende nicht mehr ganz Herr deiner Sinne, aber.
Erst am Ziel, oder? Ja. Ich blende alles ab, Palani Road dann aus. Also, wenn ich diese Variante vom Fahrradfahren mit reinnehme, dann ist das auf jeden Fall wesentlich, wesentlich härter auf Lanzarote. Also der Bike-Course ist einfach auch schon vom Profil her so fies, weil so krasse Rampen drin sind. Du hast nie einen Rhythmus und ich finde, auf Hawaii kannst du wirklich einen ziemlich guten Rhythmus fahren. Natürlich gibt es irgendwie Wellen, über die du mal rüberdrücken musst, aber das ist immer noch so, dass du da weiter gut fahren kannst und wenn es windig ist, dann hast du halt so die ganze Zeit eigentlich aus einer Richtung einen Wind, was dich auch ziemlich zermürben kann, wenn er die ganze Zeit irgendwie von vorne oder von der Seite kommt und du dagegen arbeiten musst. Aber auf Lanzarote ist es so, du fährst ja gefühlt so fast die gesamte Insel ab, hast irgendwie alle Richtungen, die du nun mal wendest und so bekommst mal den Wind von hinten, was dann angenehm ist, aber wenn der wie im vergangenen Jahr dann halt volle Breitseite von der Seite eben kommt, du irgendwie in der Abfahrt bist mit 70 km/h und dich dann gegen Wind noch gegenstemmen musst, der mit genauso viel Windgeschwindigkeiten dann von der Seite kommt, das ist einfach brutal und dann hast du vielleicht den Abschnitt gerade hinter dir und dann kommt eine Rechtskurve und dann hast du den Seitenwind auf einmal komplett von vorne und du hast eigentlich auch nie so diesen Punkt, dass du bei so Abfahrten dich entspannen kannst. Also so hatte ich es im vergangenen Jahr, weil du dich die ganze Zeit darauf konzentrieren musst, wie der Wind ist, dass du da nicht irgendwie aus dem Rhythmus gebracht wirst, dich wieder gegenstemmst. Ich würde aber sagen, dass die Laufstrecke Die ist schon anspruchsvoll auf jeden Fall, weil es auch heiß ist oder auch echt drückend sein kann. Du hast keinen Schatten, wo du dich so wirklich verstecken kannst, aber du hast im Gegensatz zu Hawaii schon längere Abschnitte, wo Zuschauer sind, sodass du dich da so ein bisschen mehr motivieren lassen kannst. Da finde ich, ist also dieser Abschnitt Hawaii auf dem Highway wirklich einsam und so voll in die Länge gehend. Das finde ich dann schon auf Lanzarote besser, aber es ist halt auch so ein bisschen welliger, ne? Also du hast da auch ein paar kleine Anstiege in der Stadt und dann geht es so ein bisschen runter. Gerade dann auf der ersten Runde läufst du ja einen Halbmarathon und dann zweimal eine 10-Kilometer-Runde. Und wenn du dann halt beim 10-Kilometer-Wendepunkt langläufst und dann da an dieser einsamen Strecke am Flughafen langläufst, so die Sonne ballert und man selbst ist irgendwie schon auch ein bisschen gekocht und dann kommt da noch der Wind, dann denkst du dir, oh Gott. Aber das fand ich entspannt. Ich habe im vergangenen Jahr habe ich auch so ein bisschen gedacht, ja, warum machen die nicht einfach zweimal einen Halbmarathon? Ja. Das wäre echt ziemlich geil. Als ich dann den Halbmarathon gelaufen bin, habe ich gedacht, wow, wie gut, dass jetzt noch zwei Zehnerrunden kommen. Das war schon so. Ja.
Wenn sie das Rennen noch härter machen wollen würden, dann würden sie zwei Halbmarathonrunden machen. Jo,
das glaube ich auch. Da sagst du was. Also wer weiß, ob es im kommenden Jahr überhaupt noch stattfindet. Also ich meine, die Teilnehmerzahlen sind in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen. Auch für die Profis, auch wenn es dieses Jahr drei Quali-Plätze für die Männer und Frauen gab, ist es insgesamt eigentlich fast unattraktiv, als Profi dort zu starten. Es sei denn, du willst wirklich irgendwie deine eigenen Grenzen kennenlernen oder einen Ironman in einer coolen Umgebung machen oder ein Rennen bestreiten, was irgendwie echt ikonisch ist. Aber ich meine, ein insgesamtes Preisgeld für was $25.000, das ist für so einen Profi echt so gering. Und ja,
$3.000 für den Sieger.
Ja,
das ist schon.
Das ist richtig.
Reisekosten.
Ich glaube $4.000 für den Sieger. 4.000, dann ist, glaube ich, 2.750, 2.000, 1.500. Und dann, ich glaube, der Sechste bekommt gerade noch so $1.000.
Also, 900.
Also das ist wirklich, deshalb für einen Profi eigentlich auch extrem unattraktiv. Und ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer es mitbekommen haben. Auf jeden Fall ist es ja so, dass der Club La Santa sich als Titelsponsor zurückgezogen hat. Natürlich gab es von Ironman die Aussage, sie sind daran interessiert, das Rennen weiterhin stattfinden zu lassen. Aber insgesamt fehlt da, wenn man sich so die aktuelle Entwicklung von Ironman in Europa anguckt, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo du sagst, okay, ich will dieses Rennen weitermachen, weil es absolut lukrativ für uns ist oder weil viele Leute kommen und weiß ich was. Aber in dem Falle wäre es ja aus meiner Sicht so, dass Ironman sagt, ja, wir wollen dieses Rennen weiterhin stattfinden lassen, weil es einfach ikonisch ist, weil wir ein extrem hartes Rennen in Europa haben. Aber alles Weitere spricht ja irgendwie ein bisschen dagegen.
Ja, leider schon. Und schade eigentlich, weil sich auch viele Profis immer sehr positiv über das Rennen äußern. Vor allem einer, der mit gewissen spektakulären Vorzeichen auf die Insel gereist ist, weil ihm als dreifachem Ironman-Weltmeister noch die Quali für dieses Jahr fehlt. Und das ist Patrick Lange. Und natürlich war der Ironman Lanzarote bei ihm nicht von Anfang an auf dem Plan für die Saison, aber nachdem es ja dann in Texas nicht geklappt hat und er dann DNF verbuchen musste, hat er sich für den Ironman Lanzarote entschieden und hat auch da ganz klar gesagt, er kennt die Insel, zwar von Trainingslagern, weil er schon oft auf der Insel einfach war, aber das Rennen hat er noch nie hautnah erlebt, er kennt aber die ganzen Erzählungen und so und hört einfach immer wieder, wie spektakulär das sein muss. Und Anne Haug ist ja auch schon mehrfach beim Ironman Lanzarote am Start gewesen, hat das Rennen gewonnen, ist ja auf der Insel eigentlich quasi fester Wohnsitz auf der Insel, kennt da jede Straße in- und auswendig und die beiden haben sich auch noch getroffen vorher und haben sich noch ein bisschen ausgetauscht. Und dieser Mythos Ironman Lanzarote, ich glaube, der ist einfach noch in der Triathlon-Community verankert. Und das ist ja eigentlich auch schon so ein Bucketlist-Rennen, was man mal eigentlich machen. Aber wenn es ist immer, willst du den härtesten Ironman machen, mach Ironman Lanzarote. Das hört man ja quasi wöchentlich irgendwo. Und deswegen glaube ich, ist es schon ein spektakuläres Rennen. Und es wäre sehr schade, wenn das nicht mehr stattfinden würde in Zukunft.
Ja, voll. Und aber wenn du es halt anguckst, es sind halt dieses Jahr irgendwie, glaube ich, knapp 1330 Leute ins Ziel gekommen. Wenn du dir jetzt irgendwie Ironman, Kalmar, Kopenhagen, Hamburg, Frankfurt anschaust, dann hast du da irgendwie fast 3000 Starter. Ja, das ist einfach so viel mehr. Die Rennen sind sofort ausverkauft, auch wenn du dir jetzt die aktuellen Langdistanzen anguckst, die in Frankreich zum Beispiel neu gemacht worden sind. Die Rennen sind sofort ausgebucht und da ist es einfach so, dass Lanzarote, klar, du musst hinkommen, ja, musst erstmal hinfliegen, es ist viel mehr Logistik dabei und dann wählt auch nicht jeder so ein extrem hartes Rennen, also gerade nicht als First-Timer wahrscheinlich, weil es einfach extrem ist. Man kann schon sagen, dass da, ja, so die Rennzeiten für die Profis sind ja grob eine halbe Stunde länger, würde ich sagen, so ungefähr, als zu so einem, ja, in Anführungsstrichen normalen oder zum schnellen Ironman oder Langdistanz. Und für einen Age-Grouper ist es einfach mal 1,5 bis 2 Stunden fast länger, wenn du in so einem Bereich bist, wenn du bei einer normalen Strecke vielleicht so um die 10 Stunden 30 oder 11 Stunden brauchst, ist das auf jeden Fall dann eine richtige Verlängerung, weil einfach das Radfahren so doll mit reinspielt und auch so einen hohen Einfluss hat, dass du eben den Lauf hinten raus noch machen musst. Aber ich fände es auch extrem schade, weil als ich so ein bisschen in den Triathlon reingekommen bin, da war wirklich immer Ironman Hawaii und Lanzarote, so die beiden Rennen, von denen immer gesprochen wurde. Ja. Von daher fände ich das echt, ja, richtig, richtig schade, wenn das Rennen irgendwie jetzt ausstirbt, weil Club La Santa sich da zurückzieht. Natürlich sind irgendwie vielleicht so die Gedanken von Ironman dabei, das mitzuführen, aber halt auch schwer zu sagen, was die Motivation von Ironman dann sein sollte, dieses Rennen weiterzuführen, wenn es eben nicht ganz so in das gesamte oder in den gesamten Trend passt, der aktuell eigentlich in Europa stattfindet.
Ich würde sagen, wir reden nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern gehen rein. Ich habe es angesprochen, Patrick Lange hat sich das Rennen ausgesucht, weil er noch unbedingt die Kona-Quali brauchte, nachdem es in Texas nicht geklappt hat. Und was soll ich sagen? Es hat geklappt.
Ja, 2. Platz hinter Sam Laidlow, damit den ersten Quali-Platz, den ersten offiziellen Slot von 3, weil Sam Laidlow sich nur validieren musste. Ich glaube, Sam Laidlow ist sogar der letzte von den Ironman-Weltmeistern, die noch die Möglichkeit haben, sich immer zu validieren. Ansonsten ist es ja so, dass jetzt nur noch der Ironman, der amtierende Ironman-Weltmeister sozusagen, sich validieren muss. Aber ja, Sam Laidlow hat, glaube ich, dieses Rennen auch ausgewählt, weil er schon einmal gemerkt hat, wie brutal die Insel ist, weil es einfach auch zu seinem insgesamten Rennkalender gepasst hat. Und umso spannender fand ich eigentlich, dass so 2 ehemalige Ironman-Weltmeister bei so einem Rennen aufeinandertreffen und dann sagen, okay, hier, wir legen mal schön unsere Karten auf den Tisch, weil eigentlich keiner von beiden sich da, denke ich, irgendwie so die Blöße geben wollte.
Nee, auf keinen Fall. Und so ein Duell irgendwie so am Jahresanfang dann auch so einer ikonischen Strecke zu haben, ist ja schon immer, ja, schön einfach für die Fans. Und ja, Sam Laidlow hat sich das Rennen natürlich taktisch gut ausgesucht als sehr starker Radfahrer. Hatte da vor 2 oder 3 Jahren war es ein DNF auch verbucht. Auf der Laufstrecke hat es, ja, irgendwann wurde es zu heiß. Und diesmal hat es aber geklappt mit dem Sieg. Ist am schnellsten geschwommen, so wie man das von ihm kennt, hat den schnellsten Radsplit und gewinnt mit der Endzeit von 8:03:40. Neuer Gesamtstreckenrekord. Schwimmstrecken- und Radstreckenrekord war das auch noch nebenbei. Also eine richtig starke Vorstellung von ihm.
Ja, schon enorm. Und wenn man sich überlegt, wie lange es den Ironman Lanzarote schon gibt und Sam Laidlow jetzt einfach mal den Gesamtstreckenrekord um fast 20 Minuten reduziert hat, der von 2023 oder war es 24, weiß ich jetzt gar nicht, müssten wir gleich nochmal schauen. Hier googelt der Chef.
Von 2023.
2023, richtig. Da war es Arthur Horzo, der Freund von Sam Laidlow, der eben dort den Streckenrekord aufgestellt hat. Eben auch ein Athlet, der schon einen gewissen Namen hat, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, hier, der ist ein No-Name und es ist ganz normal, dass hier 20 Minuten abgezwackt werden und Laufstreckenrekord eben auch noch gefallen. Also alle Streckenrekorde, die es auf der Strecke gibt, wurden einfach mal, ja, geschlagen, pulverisiert. Und
bei den Frauen genauso, aber da kommen wir gleich noch zu.
Genau, bei den Frauen genauso, dazu kommen wir gleich. Jetzt war es natürlich so, dass Sam Lato sich nur diesen Slot validieren musste und Patrick Lange hatte den Druck ziemlich auf seiner Seite, um ja unter die Top 3, Top 4, Top 5 zu kommen. Auf jeden Fall unter die ersten drei, die noch keinen Slot hatten. Das ist schon auch eine gewisse besondere Situation, wenn man sich überlegt, wie lange er sich jetzt in Anführungsstrichen nur validieren musste.
Ja, ganze 10 Jahre. Musste er sich nicht mehr qualifizieren für die Ironman WM. Und ja, nach seinem Sieg 2024, du hast es angesprochen, da wurde die Regel umgestellt. Er war für Nizza qualifiziert, aber für Kona in diesem Jahr nicht mehr. 3 Slots gab es. Er hat sich den ersten gesichert vor Jordi Moya, der auch in den vergangenen Jahren immer auf dem Podium war, auf Lanzarote, Zweiter geworden ist mehrfach. Und Damien Lemenager, der sich dann den letzten Platz gesichert hat für die Ironman WM.
Ja, als es vom Rad ging, war es ja so, dass ich glaube, Patrick Lange bis auf Platz 8 oder 9 durchgereicht wurde, nachdem er, fand ich, echt ein gutes Schwimmen hatte. Mhm. Also er hat sich von Sam Laidlaw gerade mal eine knappe Minute abnehmen lassen. Das fand ich echt richtig stark, wenn man sich auch bedenkt. Ich meine, so Großteil von den anderen Athleten, die dann vor Ort waren, sind dann schon eher so Athleten, die vielleicht nicht ganz in der obersten Reihe von Ironman mitspielen, aber dennoch da sich die Chancen ja suchen bei solchen Events, war es so, dass da eben schon eine Vielzahl von Athleten noch ihn dann bei der Radstrecke überholt haben, aber er sich einfach wirklich so ein bisschen auf die Patrick Lange Sachen beruhen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Auf seinen Lauf kann er sich weiterhin verlassen. Wir haben es gerade schon angesprochen, neuer Laufstreckenrekord aufgestellt. Fast 6 Minuten schneller als der vorherige. 2:33:43 nach so einem harten Radfahren, was ja dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde länger ist, als das normalerweise der Fall ist, ist das schon richtig stark.
Also finde ich auch, eine 2:33:43 bei so einem Lauf oder bei so einem Laufkurs nach dem Radfahren, würde ich fast sagen, dass das auch so eine Leistung ist, die auf anderen Strecken definitiv so im Bereich 2:30, vielleicht 2:31 liegen, aber da auf jeden Fall Patrick Lange deutlich der Schnellste und halt einfach mal 11 Minuten schneller als ja. Sam Laidlaw. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Sam Laidlaw extrem viel Vorsprung hatte nach dem Radfahren, aber ja, nach Hause gejoggt ist er mit einer 2:44:14 jetzt auch nicht. Also da war auch schon ein bisschen Druck da.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade Patrick darf man ja auf der Laufstrecke nicht unterschätzen, egal wie viel Vorsprung man hatte. Sam Laidlaw hatte auch schon mal mehr Vorsprung vor Patrick Lange. Da wissen wir alle, wie das ausgegangen ist. Von dem her glaube ich, dass er schon am Anfang auch noch ein bisschen Gas geben musste, bis dann irgendwann klar war, okay, ich kann das jetzt auf jeden Fall durchlaufen, wenn nichts mehr passiert und ich fühle mich gut. Und dann kann man ja auch ein bisschen Tempo rausnehmen. Sam Laidlaw ist am Ende den drittschnellsten Laufsplit gelaufen. Unser Kollege Nils hat Anfang des Jahres ja schon bei uns im Heft geschrieben, er glaubt, dass ein fitter Sam Laidlaw auf der Langdistanz unschlagbar ist. Bis jetzt ist er auf der Langdistanz unschlagbar. Ich bin gespannt, wie das im restlichen Jahresverlauf ist. Aber ansonsten so schon einfach eine beeindruckende Vorstellung, was er auf dem Rad da abgerissen hat. 18 Minuten schneller gewesen als Patrick Lange. Und dann also richtig stark.
Gut, da hat er auch mit dem Augenzwinkern geschrieben, dass sein Sponsorenvertrag mit Canyon nur weitergeht, wenn er sich den Radrekord holt. Vielleicht muss er das deshalb machen. Nein, echt beeindruckend. Vielleicht war es auch so eine kleine Probe, um wirklich richtig hart Rad zu fahren und zu schauen, was hinten drauf beim Laufen funktioniert. Ja. Ich meine, auf Hawaii hat das ja auch schon mal versucht, da hat das Laufen so gar nicht funktioniert. Wenn er das vielleicht so in diesem Rahmen irgendwie umsetzen kann und da vielleicht nochmal so 5 Minuten schneller beim Lauf ist und in eine hohe 2:30 kommt, dann ist es definitiv so eine Sache, wo man auf Hawaii auch schon die Augenbrauen liften muss, ob da irgendjemand rankommt. Weil beim Radfahren wird es auf jeden Fall keinen geben. Vielleicht Magnus Ditlev, der da mitfährt, aber ansonsten
wird schwierig.
Wird schwierig.
Und für ihn ansonsten jetzt schon ein richtig starkes Jahr. Hat ja den Auftakt gegeben in Valencia beim 70.3. Auch da gewonnen, Lanzarote gewonnen. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht für ihn. Steht ja auch die Challenge Rot an. Die er im vergangenen Jahr gewonnen hat. Also mal schauen, da wird die Konkurrenz ähnlich aussehen. Patrick Lange wird da auch dabei sein und noch ein paar andere spektakuläre Kandidaten.
Genau, einfach der Form halber Vincent Grösser, Elfter, damit zweitschnellster Deutscher hinter Léon Chevalier, und Timo Schaffelt wird 14. und Lukas Stahl ist ausgestiegen, weil ihm ja die Bedingungen auch so hart getroffen haben, wie er es gesagt hat, dass da auf jeden Fall Marathon nicht die richtige Entscheidung waren. Soweit zu dem Ergebnis.
Ja, generell eine hohe DNF-Quote. Also wir hatten von 29 Startern 18 Finisher nur, also 11 DNFs, das finde ich schon, ist schon sehr hoch.
Ja, auch ein Nick Heldron zum Beispiel, der auch ausgestiegen ist. Dylan McNair war, glaube ich, der Vorjahressieger, ist auch ausgestiegen. Also das ist schon, ja, eben ein Rennen, was eine gewisse Härte mit sich bringt, definitiv.
Gerade waren wir schon bei der Machtdemonstration von Sam Laidlaw, kommen wir zur nächsten Machtdemonstration. Das war das Pendant quasi im Frauenrennen. Der Sieg von Lucy Charles Barkley, man kann es einfach so runterreden, Schwimmstreckenrekord, Radstreckenrekord, Laufstreckenrekord, Overall-Streckenrekord, und dann gewinnt man das Ding in 9 Stunden 15 mit fast einer halben Stunde Vorsprung.
Bisschen enttäuschend finde ich, dass sie sich, also gerade wenn man so auf die Grafik guckt, T1, T2 hat sie nicht die schnellsten Wechselzeiten.
Frechheit. Sam Laidlaw hatte die.
Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Marker drin. Nee, aber ähnlich wie, finde ich, bei Anna Haug ist es einfach beeindruckend, wenn du in so einem Rennen bist, die große Favoritin bist, dass du das Ding so durchziehst, überall wirklich deine Top-Performance ziehst und in allen Disziplinen Nummer 1 bist und da gar niemand irgendwie an dich ranlässt. Also das ist echt beeindruckend. Auch nochmal den Streckenrekord vom vergangenen Jahr, als sie ihn aufgestellt hat, wieder zu schlagen.
Ja,
richtig stark. Und damit hat sie auch einfach auch so die Verletzung, die sie jetzt die ganze Zeit hatte, wieder überstanden, gezeigt, dass sie stark ist. Jetzt ist natürlich wieder so ein bisschen die Frage, was ist wie viel wert? Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man hier schon sagen, das ist ein Fingerzeig in die richtige Richtung und definitiv eine Ansage an die Konkurrenz.
Auf jeden Fall, auch nach ihrer langen Verletzungspause jetzt so beim Laufen auch wieder zurückzukommen, ist schon wieder einfach gut zu sehen, auch für den späteren Saisonverlauf, vielleicht auch noch für einen Start bei der T100 Series, der für sie vielleicht noch in Frage kommt. Aber in dieser Zeit jetzt, wo sie wirklich nicht viel laufen konnte, und sie ist ja schon beim Volcano-Triathlon auch auf Lanzarote gestartet. Und ich sag mal, ist da zwar gut gelaufen, aber das war jetzt keine Zeit, wo man dachte, boah, okay, die ist jetzt wieder da. Aber ich glaube, mit dieser Zeit und auch, ja, einfach, ja, wie sie da wieder vorne weggelaufen ist. Natürlich war sie irgendwie schon quasi uneinholbar nach dem Radfahren, aber auch nochmal 6 Minuten schneller gewesen als Nikita Paskiewicz, die den zweitbesten Laufsplit aufgestellt hat. Das ist schon eine Ansage auf jeden Fall und natürlich über 3 Stunden, aber es ist auch noch ein anderes Rennen. Lanzarote, das kann man nicht vergleichen, wie schneller die Laufzeiten sind. Selbst Anna Haug ist da nur eine 2,49 irgendwann mal gelaufen, aber seitdem wurde die Laufstrecke nochmal geändert. Aber ja, wieder richtig gut zu sehen, einfach, dass sie wieder zurück ist.
Jetzt steht Lucy Charles ja in knapp 2 Wochen auf der Startliste vom Ironman Hamburg. Wie ist da so deine Einschätzung? Wird sie dieses Ding machen, dass sie wirklich nur 2 Wochen zwischen vielleicht der härtesten Langdistanz der Welt und eine der schnellsten Langdistanzen der Welt vergehen lässt? Oder war das nur so ein kleines Backup, dass wenn hier ein DNF in Spanien rauskommt, dass sie dann auf jeden Fall noch die Option mit Hamburg hat?
So sehr es mich freuen würde, wenn sie in Hamburg starten würde, glaube ich tatsächlich, dass es nicht der Fall sein wird, weil sie hat von vornherein gesagt, Hamburg ist nur ein Backup, falls auf Lanzarote irgendwas schiefgehen sollte für die Validierung vom Kona-Slot. Und jetzt, glaube ich, ist nichts schiefgelaufen, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, wie sie das sieht, aber ich glaube, es ist nicht schiefgelaufen und sie hat ihren Slot validiert und ich glaube, deswegen wird man sie nicht in 2 Wochen in Hamburg sehen, weil ich glaube, 2 Langdistanzen innerhalb von 2 Wochen nach der Operation und Reha, ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen viel.
Schade.
Ja, schade ist es auf jeden Fall. Ich hätte sie gerne in Hamburg gesehen. Das wäre auch ein spannendes Rennen dann geworden mit Sylvie Löfstedt und mit Laura Philipp dann zusammen. Aber es soll nicht sein, aber wir sehen ja wahrscheinlich alle 3 auf Hawaii im Oktober.
So ist es. Eine Sache, wo viele Profis oder einige auf jeden Fall ziemlich zu kämpfen hatten jetzt beim Ironman Lanzarote, wo es auf jeden Fall ein paar DNFs gab, war, dass in der Wechselzone, die Wechselzone ist ja auf dem Strandabschnitt, also man läuft so von der Promenade runter zum Strand und dort sind so Plastikplatten hingelegt, um eben auf dem Sand gut laufen zu können. Und durch die Sonneneinstrahlung waren die Plastikplatten so heiß, dass sich einige Profis und auch Age-Grouper die Füße verbrannt haben und aufgrund der Blasen dann nicht auf die Laufstrecke Krass. Konnten oder eben auf die Laufstrecke gegangen sind, aber auf jeden Fall mit Brandblasen an den Füßen. Also das könnte natürlich bei einigen auf jeden Fall dafür gesorgt haben, dass da ein DNF stand. Lucy Charles war auf jeden Fall auf einem Foto am Rennen danach auch mit zwei verbundenen Vorfüßen zu sehen. Also vielleicht hat sie es auch ein bisschen getroffen.
Wie heiß müssen die dann sein, wenn du bei diesen geringen Bodenkontaktzeiten Brandblasen kriegst?
Wir könnten nochmal nachforschen, ob es nur an denen lag, die eine langsame Wechselzeit hatten. Nein, aber das war auf jeden Fall, hatte ich das bei zwei Profis, glaube ich, gelesen und auch die Füße gesehen. Das war auf jeden Fall nicht so schön mit anzublicken.
Wir können mal Nina Deron fragen, die die beiden schnellsten Wechsel bei den Frauen hatte und Zweite geworden ist, wie es ihren Füßen geht.
Ja, beim zweiten Wechsel war, glaube ich, das große Problem. Ja, du hast schon angesprochen, Nina Deron, die Schwester von Julie Deron, wurde Zweite, hat sich damit auch die Quali geholt. Den dritten Quali-Slot holt sich Rebecca Underbury, die Britin. Bei der war es so, die lief lange auf, oder war auf Platz zwei, hat dann gedacht, okay, sie greift, war Dritte, hat den zweiten Platz angegriffen und musste dann, glaube ich, auf den letzten 8 Kilometern ziemlich, ziemlich beißen, weil sie da richtig hart überhitzt ist. Man sieht es auch ganz gut an ihrer Temperaturkurve, die sie veröffentlicht hatte, aber hat den Slot gerade noch so gesichert, denn von hinten kam die deutsche Marit Lindemann an, die ehemalige Age-Grupperin, die dieses Jahr ihre Debütsaison im Profi-Status gibt, wurde Fünfte, hatte die drittschnellste Laufzeit und ja, am Ende trennten sie eigentlich nur noch knappe 4,5 Minuten. Das war dann schon so, dass sie sich dann nicht mehr hätte so viel mehr Zeit nehmen dürfen.
Ja, schade, kurz, knapp den Kona-Slot verpasst, aber so ist es manchmal und es kommt auf jeden Fall eine neue Chance.
So ist es. Ja, soweit, glaube ich, zum Ironman Lanzarote. Bleibt nicht viel zu sagen, als die Daumen zu drücken, dass Lucy Charles sich eventuell anders überlegt und in 2 Wochen in Hamburg ist. Ansonsten, so die Favoritin durchgesetzt und auf jeden Fall, wenn man da in Richtung Hawaii schaut, auf jeden Fall 3 Athletinnen und Athletinnen, die da auf jeden Fall zurecht sind und ihre Chancen genutzt haben.
Jawohl. Und bevor wir jetzt zum letzten Rennen des Wochenendes kommen, The Championship, machen wir noch einmal kurz Werbung.
Ja, für alle von euch, die beim MyNova Ironman Frankfurt starten oder als Zuschauer vor Ort sind, gemeinsam mit MyNova haben wir eine ziemlich coole Aktion für euch, denn ein Ironman ist keine Einzelleistung, das wissen wahrscheinlich viele von euch. Natürlich steht der Athlet oder die Athletin am Ende alleine an der Startlinie und muss diesen ganzen Tag dann irgendwie rumbekommen. Aber wenn euer Fanclub euch an der Strecke supportet, hat es schon extrem viel Wert und bringt wahrscheinlich so eine gewisse Leistung, die vielleicht ohne die ganzen Supporter gar nicht so möglich wäre. Und dafür könnt ihr euch jetzt ein exklusives Race Day Erlebnis sichern. Und zwar hat euer Supporter oder eure Crew die Möglichkeit, eben mit dem VIP Shuttle zum Start zu kommen. Am Start, am Schwimmstart am Langener Waldsee in den VIP-Zugang zu kommen. Einen persönlichen Austausch mit Daniela Bleimel vor Ort, eine Einladung zur MyNova Race Night und auch echten Fan-Club-Upgrade mit Cheering-Merch und es gibt auch noch Shuttle entlang der Strecke sowie Verpflegung über den gesamten Tag. Also echt, für den Support ist gut gesorgt, selbst wenn dir es dann richtig schlecht auf der Strecke geht. Was wir nicht hoffen. Dein Support hat auf jeden Fall einen richtig geilen Tag beim MyNova Ironman Frankfurt und alles, was ihr dafür tun müsst, damit dein Team dir den Rücken am Starttag dann wirklich richtig stärken kann, ist, dass du dich unter mynova-aktionen.de/ Aktion/Energieschub bewirbst. Den ganzen Link findest du auch nochmal in den Shownotes, sodass du dich da wirklich eintragen kannst, dich bewerben kannst. Bewerbungsschluss ist der 2.6. und bis zum 10.6. wird die Crew dann ausgewählt und benannt, und hoffentlich bist du dann dabei, um deinen Tag mit deiner Support-Crew richtig gut genießen zu können. Also, bewirb dich jetzt!
The Championship war noch am Sonntag nach diesem spektakulären Samstag, über den wir jetzt schon fast 55 Minuten gesprochen haben. die quasi inoffizielle Weltmeisterschaft der Challenge Family, auch wenn sie es, glaube ich, selber gar nicht mehr so betiteln, aber irgendwann war es mal so. Ein Rennen über die Mitteldistanz im slowakischen Chamorin, alles auf dieser Anlage von der X-Bionic Sphere, so einem olympischen Trainingszentrum, unweit von Bratislava gelegen. Oh, natürlich, die Radstrecke ist nicht auf dem Gelände, die ist dann nochmal außenrum, aber sonst Laufkurs auf verschiedenen Untergründen, auf einer Pferderennbahn, über Sand, über Rasen, an der Donau entlang, und schwimmen immer in der, nicht früher war es in der Donau, mittlerweile ist es in einem Seitenkanal. Wir haben am Anfang schon über die Wassertemperaturen gesprochen. Der ist immer ziemlich kalt morgens noch, und da kommt auch keine Sonne hin, da ist sehr viel Schatten. Da muss man sich warm anziehen, und warm angezogen hat sich Caroline Pohle anscheinend, denn sie hat quasi Payback gezahlt. The Championship, vor 2 Jahren war sie am Start, musste das Rennen aufgeben, weil sie auf der Laufstrecke kollabiert ist, Kreislaufzusammenbruch. Sie meinte, sie kann sich so wirklich an nichts mehr erinnern von dem Rennen. Jetzt hat sie zurückgeschlagen und hat das Rennen gewonnen.
Ja, damals haben ihr, glaube ich, noch 800 Meter oder so gefehlt bis zum Finish des Rennens. Genau, Caroline Pohle gewinnt. Auch in der Manier, die fand ich ziemlich stark war. Also auch gut geschwommen, knapp eine halbe Minute hinter den beiden Führenden oder hinter den Führenden, die aus dem Wasser gekommen sind. Unter anderem Lena Meissner mit der zweitschnellsten Schwimmzeit. Hat sich da erstmal an die Spitze gesetzt. Und dann kam aber Caroline Pohle mit der schnellsten Radsplit, 2:02:44. Und jetzt denkt man, okay, Caroline Pohle, Lena Meissner, da war doch etwas, ja, im vergangenen Jahr beim Ironman 70.3 oder bei der Europameisterschaft in Jönköping war es so, dass Caroline Pohle und Lena Meissner auch aufeinander getroffen sind, und da ging das ganze Rennen im Zielsprint aus, im Zielsprint ging es auf jeden Fall über die Ziellinie. Am Ende entschieden hat das Ganze dann der grüne Tisch, weil sie sich irgendwie nicht so ganz entscheiden konnten, wer da jetzt irgendwie wie wen eventuell behindert hat, und da wurde auf jeden Fall nochmal ein Veto eingelegt. Am Ende wurde alles am grünen Tisch entschieden. Lena Meissner hatte gewonnen, Caroline Pohle wurde Zweite. Jetzt war es so, dass inwiefern da irgendwie noch ein Zwist zwischen den beiden Athletinnen war oder so, können wir nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall so, dass Caroline Pohle eben auf dem Rad das Heft in die Hand genommen hat und sich so weit von allen anderen abgesetzt hat, dass sie da wirklich mit einem guten Puffer auf die Laufstrecke gegangen ist und diesen dann auch bis ins Ziel durchbringen konnte.
Ja, solide Vorstellung von ihr auf jeden Fall. Hat Lena Meissner auf dem Rad 3 Minuten abgenommen, und danach war das Ding eigentlich gegessen. Also ihr Vorsprung ist nie wieder so richtig in Gefahr geraten. Lena Meissner ist dann Zweite geworden mit gut 2 Minuten Rückstand, und Katrin Gräsböll-Christensen hat das Rennen auf dem 3. Platz beendet mit dem zweitschnellsten Radsplit und dem zweitschnellsten Laufsplit. Den schnellsten Laufsplit hatte die 4. platzierte Elisabetta Corridori aus Italien. Also ja, deutsche Frauen auf der Mitteldistanz, das läuft im Moment auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch in der aktuellen Ausgabe des Triathlon-Magazins auf jeden Fall da eben auch einmal einen Blick darauf geworfen, was macht den Unterschied, warum sind die ehemaligen Kurzdistanzler, was ja Lena Meissner auf jeden Fall ist, Caroline Pohle kommt auch von der Kurzdistanz, was macht den Unterschied? Warum sind da die Kurzdistanzlerinnen und Kurzdistanzler so stark auf der Mitteldistanz und können da mit der Weltspitze mithalten und regelmäßig Podiumplätze einsacken? Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, die da zu lesen ist. Diesmal haben es beide eben auch wieder gezeigt, und für Caroline Pohle ist es ja auf jeden Fall auch so ein Schritt in die Richtung, dass sie jetzt bei der Challenge Rot ihre erste Langdistanz in Angriff nimmt. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt auch nochmal zu sehen, wie so dieser aktuelle Stand ist und auf der gewohnten Streckenlänge unterwegs zu sein. Für Lena Meissner war es jetzt auch schon die zweite Podiumsplatzierung, nachdem sie beim Ironman 73 Valencia ja auch schon auf dem Podium stand. Jetzt wird sie ein Back-to-Back-Rennen haben, beim Ironman 73 in Kraichgau, auch mit einer Startlinie. Wenn man sich so die Reihenfolge anguckt, Ironman Valencia dritte, The Challenge oder The Championship zweite, das heißt für kommendes Wochenende.
Was wird wohl beim Kraichgau bei rauskommen?
Genau, fülle die Reihenfolge richtig aus. Ja, aber definitiv zwei Leistungen, die da wirklich gezeigt haben, dass sie da oben mit dazugehören. Und man denkt immer, so Challenge Samurin ist eher so ein ziemlich leichter Kurs, gerade vom Radfahren, aber auch dieses Jahr kam von einigen Profis eben wieder zurück, dass eben so dieses knappe 90 Kilometer in Aero-Position sitzen doch eine ganz andere Belastung ist, als man sonst so gewöhnt ist.
Ja, man denkt immer, flache Radstrecke, okay, ist ja entspannt. Aber dann als Profi bedeutet das halt einfach 90 Kilometer wirklich in Aero-Position bleiben. Und das merkt man irgendwann in den Armen und im Rücken und im Nacken. Und das wird anstrengend, aber ja, manche mögen es, manche nicht. Frederik Funk war jetzt, glaube ich, schon zum 7. Mal am Start bei The Championship. Ihm scheint es wohl zu gefallen. Er ist aber auf dem Rad wahrscheinlich nochmal ein anderes Kaliber als andere Kandidaten, die auf dem Rad eher eine Schwäche haben. Deswegen kommt ihm das, glaube ich, ganz gut entgegen. Die deutschen Frauen haben überzeugt, bei den deutschen Männern leider das Podium verpasst. Der beste Deutsche war Yannick Schaufler auf dem 5. Platz vor Florian Angert auf Platz 6 und Frederik Funk auf Platz 7. Also Frederik Funk hat auch im 7. Anlauf den Sieg leider verpasst, aber trotzdem drei deutsche Männer in den Top 10. Gewonnen hat bei den Männern Harry Palmer aus Großbritannien vor Valdemar Solok aus Dänemark und Will Draper ebenfalls aus Großbritannien.
Ja, also ich finde, Yannick Schaufler hat auch einfach wieder gezeigt, dass er da schon irgendwie so den Schritt auf der Mitteldistanz für dich ganz gut geschafft hat. Natürlich hat es jetzt hinten raus so ein bisschen gefehlt mit 1:12:52 die 11. schnellste Laufzeit. Ging ihm so ein bisschen die Puste aus nach hinten, wie er es auch gesagt hat. Bis zum Podium waren es dann auch doch noch so gut 1:10, die da einfach gefehlt haben. Aber rundum, so wie es wirkte, war er auf jeden Fall zufrieden. Ich finde, welche Leistung man auf jeden Fall hervorheben kann, gerade nach den vergangenen Jahren, ist so die von Florian Angert, auch weil er nicht unbedingt ein Kurzdistanzathlet ist, wenn man das jetzt so definieren möchte.
Bezeichnest du schon als Kurzdistanz jetzt?
Mitteldistanz. Naja, weil wir über die Kurzdistanzathleten gesprochen haben, hast du recht. Aber mit dem 6. Platz zeigt er doch da schon, finde ich, so einen Trend seiner Leistungsfähigkeit, der wieder ziemlich bergauf geht.
Ja, auf jeden Fall. Also beim Schwimmen wieder auch vorne mit dabei gewesen, so wie man es von ihm kennt, aber auch den 7. schnellsten Laufsplit abgeliefert. Richtig stark von ihm und wie du sagst, einfach wieder einen Schritt nach vorne nach den sehr harten Jahren. Ich hatte Anfang des Jahres noch ein Interview mit ihm geführt. Das könnt ihr noch nachlesen auf trimark.de, wo er auch über seine vergangenen Jahre und dieses lange Tief, durch das er gegangen ist, eigentlich seit dem Jahr 2022, wo nichts mehr funktioniert hat. Wir haben da über Gründe gesprochen und wie es jetzt wieder besser werden soll mit dem neuen Trainer. Er trainiert jetzt bei Jens Petersen Bach, also auch dem Coach, der zum Beispiel Magnus Dietleff betreut. Und das scheint auf jeden Fall Früchte zu schlagen. Er hat im April beim Ironman Südafrika die Kona-Quali geholt mit dem 5. Platz und jetzt wieder ein Top-10-Ergebnis auf der Mitteldistanz für einen Athleten, bei dem ich sagen würde, dass er auf jeden Fall auf der Langdistanz der Stärkere ist. Auf jeden Fall richtig schön wieder mit anzusehen.
Ja. Bei Frederik, ich glaube, Florian Angert hat sogar mal diese Championship gewonnen.
Das hat er. Das war 2021.
So ist es. Also,
da war ich auch vor Ort.
Auf jeden Fall, den Schritt hat der Frederik Funk voraus. Frederik Funk, ja, zwar drittschnellste Radzeit, hinten raus der Lauf mit einer 1:12:40 war er jetzt gar nicht so verkehrt unterwegs. Gerade wenn man sich eben die ersten 7 bis 10 anguckt, liegt er da eigentlich ziemlich in dem Bereich, wo auch alle eigentlich fast unterwegs waren. Wenn man jetzt Harry Palmer und Will Draper rausnimmt, sind alle anderen so ziemlich in dem Bereich unterwegs. Bei ihm würde ich sagen, ist es aktuell so, ja, schon eine schwere Saison irgendwie. Natürlich so diesen Saison-Einstieg, den er hatte, war so, ja, eigentlich ziemlich in Ordnung für ihn. Mit dem 3. Platz bei der Challenge Wanaka Half hat er auch gesagt, dass es so ziemlich gutes Ding war, weil er auch knapp vorher reinkam. Dann Ironman Neuseeland, eben dieses Stint dort Finish. Und dann eigentlich so mit dieser Hoffnung beim Ironman Südafrika an der Startlinie zu stehen und so dieses Kona-Ticket zu bekommen, ja, das dann aufgrund von Krankheit dann eben nicht funktioniert. Und jetzt eigentlich so ein bisschen, wie du gesagt hast, in seinem Wohnzimmer, wenn man so die Anzahl der Starts nimmt, da wieder zurückzufinden, wirkt jetzt der 7. Platz erstmal so ein bisschen ernüchternd.
Ja, aber er hat sich nach dem Rennen eigentlich ziemlich positiv geäußert und hat auch nochmal geschrieben, mit dem Rennen ist es auf jeden Fall eine Love-Hate-Relationship. Also so richtig kommt er damit vielleicht doch nicht zurecht, auch wenn er das Rennen sehr gerne mag. Aber er hat sich tatsächlich relativ positiv geäußert, war ja auch vorher noch in der Höhe in der Sierra Nevada sehr lange und hat sich auf das Rennen vorbereitet und meinte, er hat eigentlich schon viel Gutes jetzt auch da mit rausnehmen können. Also von daher, ich glaube, er ist guter Dinge und nach so einem, ja, Downer zu Anfang des Jahres ist ja auch mental sehr herausfordernd, dann erst das DNF und dann rechnest du quasi noch mit einem Rennen wie mit Südafrika und dass es dann nicht klappt, ist natürlich sehr ärgerlich. Er meinte aber auch, er setzt ja für die Hawaii-Quali jetzt nicht alles auf die Karte. Also entweder klappt es jetzt oder nicht und jetzt hat es halt nicht geklappt und jetzt kann er den Fokus auf jeden Fall nochmal anders setzen und ich glaube, das hilft ihm auch mental einfach wieder da auch, ja, nicht die Hoffnung zu verlieren, sag ich mal.
Der Fokus liegt auf jeden Fall auf der Challenge Rot. Was meinst du, was da so auch im Rahmen, wenn man das jetzt alles so betrachtet, möglich ist, gerade auch so mit Sam Laidlaw, der ja auch einfach mal gerade bewiesen hat, dass er vielleicht fast an seiner Prime-Leistung dran ist.
Ja, auf jeden Fall. Und das starke Feld in Rot haben wir schon angesprochen. Patrick Lange, Sam Laidlaw, Christian Blumfeld, dazu noch viele weitere Kandidaten. Ich glaube, ja, so ein fünfter Platz aus dem vergangenen Jahr, ich glaube, damit könnte er auch in Rot jetzt wieder zufrieden sein. Ich glaube, das wäre schon so ein Ziel für ihn, Top 5 wieder zu schaffen. Das wäre schon ganz gut in dem Feld, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Aber ist natürlich dann auch, ja, motivationsmäßig so ein anderes Ding, ne? Sagst du vielleicht dann die Challenge Rot ab und nimmst noch irgendwie ein Ironman-Rennen, um eventuell die Kona-Quali zu holen? Oder ist es dann so, ja, mein Ziel liegt eigentlich in der Mitte der Saison und bei dem, was da alles los ist, wird es für mich ziemlich schwer, auf jeden Fall aufs Podium zu kommen. Gerade wenn man mental eh schon so ein bisschen, ja, von außen auf jeden Fall betrachtet. Man kann ja immer nicht sagen, wie es dem Athleten innen geht, aber das finde ich jetzt schon auch so eine schwierige Sache, da vielleicht so komplett dran zu bleiben und benötigt, glaube ich, auf jeden Fall so ein ziemlich gefestigtes Umfeld und auch so diese Sicherheit im Zusammenspiel mit dem Trainer, dass man sagt, okay, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann haben wir dieses Jahr die Challenge Rot mit einem Top 5, ein Mega-Ergebnis, was vielleicht so sogar die Weltmeisterschaft widerspiegelt, wenn man so die Athleten nimmt, die da ganz vorne unterwegs sind. Natürlich vergisst man dann irgendwie noch Gustav Iden, Kasper Stornis und alle weiteren, die da eventuell noch mit dran sind. Aber ja, ich glaube, das ist auch schon so eine gewisse Herausforderung, vor der er gerade steht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sein Umfeld, es könnte ein schlechteres Umfeld sein, sage ich mal. Also seine Eltern kennen sich wunderbar mit dem Sport, auch seine Freundin ebenfalls. Er hat Dan Lorang als Coach, das geht, glaube ich, schlechter.
Bitte wen?
Dan Lorang, schon mal gehört?
Auf jeden Fall auf jeden Fall jemand, der weiß, wie er Athleten schnell macht. Und man kann Frederik Funk da wirklich nur die Daumen drücken, dass es zu seinem, ja, eigentlich kann man ja fast sagen, Heimrennen, Haustürrennen wirklich so funktioniert, dass er da eben die Leistung so abruft, dass er da am Ende stolz drauf sein kann, was er da geleistet hat.
Genau, das also zu The Championship und dann sind am kommenden Wochenende noch zwei spannende Rennen, auf die wir noch vorausblicken möchten. Einmal der 73 Kraichgau und einmal der Ironman Brasilien. Ironman Brasilien fragt man sich jetzt, aber ja, auch da sind Deutsche am Start. Und warum die am Start sind, das sagen wir euch gleich nach der Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Feels Like, denn auch Feels Like unterstützt eure Regeneration und die Regeneration ist ja im Training oft so ein Bereich, in dem Potenzial liegen bleibt. Das darf natürlich eigentlich im Leistungsaufbau nicht passieren und so eine harte Einheit muss man natürlich auch dann gut nachbereiten und genau bei dieser Recovery kann euch Feels Like helfen mit dem Feels Like Starter Set, denn darin sind drei Produkte von Feels Like enthalten. Einmal der Activation Complex für die Anwendung vor dem Training, einmal den Muscle Complex für die Anwendung danach und einmal den Night Complex für eine gute Nachtruhe. Der Activation-Komplex ist dafür gedacht, den Körper vor der Einheit zu aktivieren, gerade an Tagen, an denen der Einstieg ins Training vielleicht mal ein bisschen zäh sich anfühlt, wo die Beine noch schwer sind. Da kann der Muscle-Komplex euch helfen, die Muskulatur, ja, so ein bisschen zu aktivieren. Der Muscle-Komplex kommt dann nach dem Training zum Einsatz. Wenn die Muskulatur schon beansprucht wurde, könnt ihr den einfach auf die Haut auftragen. Und der Night-Komplex, wie gesagt, hilft euch für die Erholung. Und was Feels Like besonders macht, ist, die Produkte bestehen insgesamt aus 100% Wirkstoffen. Das heißt, es sind keine Streckmittel da drin, kein Wasser oder Alkohol. Nur die 30 von Feels Like, mehr als 30 von Feels Like eingesetzten Wirkstoffe. Die Produkte sind sehr ergiebig und lassen sich einfach gut in die Trainingsroutine integrieren. Und auch im Leistungssport ist Feels Like schon stark verbreitet. Unter anderem bei der Fußballnationalmannschaft oder auch bei anderen Profisportlern, wie zum Beispiel bei Richard Ringer oder Hendrik und Esther Pfeiffer. Und wenn ihr jetzt Lust habt, einmal Feels Like auszuprobieren, könnt ihr euch das Starter-Set von Feels Like sichern im Wert von 19,90 €. Wie gesagt, mit dem Activation-Komplex, mit dem Muscle-Komplex und dem Night-Komplex. Und mit unserem Code kriegt ihr noch einmal 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das Ganze findet ihr nochmal in den Shownotes oder unter feelslike.sport.
Machen wir erstmal Ironman 73 Kraichgau. Du hast es erwähnt, es ist, wenn man auf die Startliste schaut, gerade bei den Frauen wirkt es fast wie die deutsche Meisterschaft oder fast das Who is Who, ja. So ein bisschen. Aktuell steht noch Laura Philipp drauf, da wissen wir jedoch, dass sie nicht am Start sein wird, dadurch, dass eine Woche später der Ironman Hamburg doch das Hauptziel sein wird. Dennoch Franziska Hoffmann, Laura Jansen, dann Lila Bleimehl, die sich sehr auf den Start freut, Leda Meissner, die eben das Back-to-Back-Rennen macht, genauso wie Daniela Kleiser, die auch ein Back-to-Back-Rennen macht und damit drei Wochenenden hintereinander einfach mal ihre Leistung in die Waagschale wirft. Und dann eben auch noch Katharina Krüger, all die stehen drauf.
Merle Brunet auch noch am Start.
Merle Brunet, Mareike Gul, also ist wirklich so, dass hier eine Vielzahl an deutschen Athletinnen am Start ist. Und wenn man sich auch so die weiteren Namen anguckt, dann könnte man fast sagen, dass es eventuell ein rein deutsches Podium wird, wenn es alles gut läuft.
Auf jeden Fall. Einfach es ist ja nicht nur die Tiefe, sondern auch die Dichte einfach der Qualität. Also Franzi Hofmann schon für Hawaii auch qualifiziert nach ihrem Sieg in Wales im vergangenen Jahr. Laura Jansen auch auf der Mitteldistanz immer richtig stark gewesen. Auch Kraichgau kennt sie schon, da war sie auch schon am Start. Zu Daniela Bleimehl und Lena Meissner und Daniela Kleiser müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Daniela Bleimehl auch in diesem Jahr richtig stark zurückgekommen nach ihrer Mutterschutzpause. Hat den Ironman Südafrika, hat sich da den Slot direkt geholt beim Comeback. Ein richtig starkes Rennen von ihr und ich bin gespannt, wie es jetzt auf der Mitteldistanz auch aussehen wird nach ihrer Leistung auf der Langdistanz. Und ja, also wer soll da irgendwie noch von ausländischen Startern irgendwie dazwischen kommen? Wir haben auf der Startliste mit der Startnummer 8 Charlene Clavel, mit der Startnummer 9 Aurelia Boulanger aus Frankreich. Das sind wahrscheinlich so die noch so irgendwie da vorne mit reinstoßen können. Aber so richtig könnte ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja, also ich glaube auch, Lena Meissner ist wahrscheinlich so diejenige, die da favorisiert ist, wenn man einmal auf die Startliste guckt. Bei Daniela Bleimel ist es definitiv so, wo ich auch sagen würde, dass sie wahrscheinlich schon mehr die Qualitäten Richtung der Langdistanz hat, aber definitiv auch mit ihrer Radleistung zeigen kann, dass sie da gut auf der Mitteldistanz unterwegs ist, gerade auch weil der Radkurs ja im Kraichgau nicht als der leichte gilt. Ja, von daher ist das, glaube ich, so eine Richtung, wo man, denke ich, auf jeden Fall mal schauen kann, wer da auf dem Podium landet und ob es ein rein deutsches Podium wird.
Ja, vor allem, wenn Daniela Kleiser wieder ihre Rad-Lauf-Kombination auspackt, dann könnte es in so einem Feld vielleicht auch für einen Podiumsplatz wieder reichen. Deswegen, wir sind sehr gespannt. Einmal das Frauenfeld, du hast angesprochen, wie eine deutsche Meisterschaft. Und bei den Männern sieht es eigentlich ähnlich aus. Da ist die Liste sogar noch ein bisschen länger fast. Also wir haben Lasse Nygaard-Priester, den Vorjahressieger mit der Startnummer 1. Wir haben Fabian Kraft, wir haben Nick Emde, Leonard Arnold, Nikolas Mann, Jonas Hoffmann, Jan Stratmann, Florian Angert, wir haben Tom Hug, wir haben noch einen Finn Große Fräse, der am Start sein wird. Wir haben Kyle Smith aus Neuseeland, der gemeldet ist. Das ist, ja, Paul Schuster habe ich ganz überlesen. Und auch von der Kurzdistanz tatsächlich ein paar spannende Namen. Wir haben Cedric Osterholt, der am Start sein wird. Auch da bin ich sehr gespannt, was die dann so abliefern können.
Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo uns der Artikel jetzt nochmal vielleicht in die Hände fallen wird von der aktuellen Ausgabe. Ja. Was ist die kurze Schule? Was ist die kurze Schule wert? Lasse Nygaard-Priester sicherlich auch einer derjenigen Athleten, die eben mit Rückenwind kommen. Ja, beim Ironman 70.3 in Valencia am Start gewesen und auch in Aix-en-Provence wirklich eine richtig starke Leistung gezeigt. Gerade was so das Läuferische anging nach dem Radfahren, ist es auf jeden Fall so, dass man da sagen muss, dass es schon wirklich auf richtig hohem Niveau war. Ich bin gespannt, was Kyle Smith macht, nachdem er ja früh in die Saison eingestiegen ist und dann, ich weiß nicht, kann man sagen, Lehrgeld bezahlt hat, auf jeden Fall da nicht ganz das Ergebnis bekommen hat, was er dann haben wollte. Eben die Hawaii-Qualifikation jetzt in Europa eben am Start und da gleich beim Ironman 70.3 in Kraichgau. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Aufeinandertreffen und da würde ich schon sagen, dass es sehr spannend wird, wie da eventuell auch schon so diese ganze Geschichte vom Schwimmen weg losgeht, weil da hatten auch Fabian Kraft und Lasse Nygaard-Priester beide gesagt, dass eigentlich aktuell so ist, dass auf der Mitteldistanz einfach so hart geschwommen wird, ja, wie auf der Kurzdistanz. Und da wird es, glaube ich, für diejenigen schwer, die nicht schnell schwimmen können, wirklich dran zu bleiben.
Ja, du hast Kyle Smith angesprochen. Wir haben natürlich noch keine Startliste vom Ironman Frankfurt, aber ich habe mir gerade gedacht, das wäre eigentlich schon mal, wenn er jetzt wieder so quasi den Auftakt macht von der Europatour nach seinen Rennen in Neuseeland und Singapur, wenn er jetzt wieder in seinem Home quasi ist in Girona, wäre doch eigentlich ein guter Auftakt, oder nochmal so, ja, einen guten Monat vorm Ironman Frankfurt noch eine Mitteldistanz zu machen. Würde auf jeden Fall für mich Sinn ergeben. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob er wirklich dann am Start sein wird. Fände ich aber ganz logisch. Und wir haben auf jeden Fall neben ihm noch andere schnelle Schwimmer. Lasse Priester und Fabian Kraft hast du angesprochen. Ich glaube, die drei von denen kann man schon erwarten, zusammen mit Jan Stratmann und Florian Angert, dass sie das Rennen schon ganz schön schnell machen könnten von Anfang an.
Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Fabian Meusen dürfen wir nicht vergessen aus der Schweiz. Von daher, ja, wird es wahrscheinlich für diejenigen, die nicht schnell schwimmen, richtig hart werden. Und Lasse Nygaard-Priester oder auch Fabian Kraft haben ja auch schon gezeigt, dass das Radfahren auch in ihre Hände fällt. Von daher.
Und das Laufen auch.
Ja, und das Laufen definitiv auch. Deshalb, es wird nicht leicht für diejenigen, die vorne eine Lücke bekommen.
Ja, also quasi die deutsche Meisterschaft über die Mitteldistanz jetzt schon vorgezogen beim 70.3 Kraichgau am Sonntag. Wir sind sehr gespannt, wer das Rennen für sich entscheiden wird, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Wie gesagt, Laura Philipp, obwohl sie noch auf der Startliste steht, wird nicht am Start sein. Die fokussiert sich auf den Ironman Hamburg, anders als Lucy Charles Barkley.
Schade. Immer noch schade.
Aber es ist nicht das einzige spannende Rennen von Ironman am kommenden Wochenende, denn wir haben noch den Ironman Brasilien, über den wir, ich sag mal, in den vergangenen Jahren nicht so viel berichtet haben, weil er für uns nicht so relevant war einfach. Auch in diesem Jahr wieder mit Luciano Tacone und Federico Scarabino, zwei Athleten oben auf der Startliste, die vielleicht ja nicht das größte Fanaufkommen in Deutschland haben. Aber dann wird es spannend, weil mit der Startnummer 3 ist Wilhelm Hirsch dabei.
Ja, du hast eben schon die beiden Tacone und Scarabino angesprochen. Beide auch im vergangenen Jahr auf dem Podium, Platz 1 und Platz 3. Letztes Jahr hat ja der Ironman Brasilien so ein bisschen für Aufruhr gesorgt oder auf jeden Fall dafür, dass wir darüber gesprochen haben, weil Manuel Messias eine 2:26.50 auf dem Marathon gelaufen ist. Das war bis dahin der erste Athlet, der auch den abschließenden Marathon, ja, unter 2:30 gelaufen ist. Also es war oder ist immer noch einfach eine extrem herausragende Leistung. Danach kam von Manuel Messias auf jeden Fall auf der Langdistanz nicht mehr viel oder in dem Sinne gar nichts mehr. Noch einmal,
du Hater.
Kein Hater, aber es ist ja so, das war ja sogar seine Premiere, seine, ja, erste Langdistanz und er hat jetzt danach keine Langdistanz mehr gemacht. Es gab dann noch einmal einen Ironman 70.3 Sao Paulo, den er auch gewonnen hat, aber auch nicht mit so einer, also Sao Paulo weiß ich nicht, wie der Laufkurs ist, aber auf jeden Fall mit einer 1:09.07 jetzt keine so eine krasse Laufzeit, wie es beim Ironman in Brasilien war. Ja. Dennoch, wie du sagst, eben mit den beiden Podiumsplatzierten und eben jetzt Wilhelm Hirsch, der da versucht, seine Quali zu holen. Genauso wie bei Ironman Lanzarote gibt es hier eben drei Männer- und drei Frauenplätze. Und es ist aber so, dass eben neben den beiden Vorjahrespodiumsplatzierten eben auf jeden Fall noch andere dabei sind, wo man schon sagen muss, es wird einem nicht geschenkt, wenn man diesen langen Weg darüber fährt.
Ja, auf jeden Fall. Neben Wilhelm Hirsch aus Deutschland auch noch interessant, Andi Dreiz auch am Start. Das heißt, die beiden nehmen auf jeden Fall den langen Weg nach Brasilien auf sich. Und auch Juri Keulen hatte mal gesagt, dass er beim Ironman Brasilien am Start sein wird. Der steht jetzt leider nicht mehr auf der Startliste. Ich glaube, das wäre auch sehr interessant gewesen. Für ihn wäre es auch das Langdistanzdebüt geworden. Und der Versuch mit der Kona-Quali. Das jetzt also nicht, aber wir haben mit Arnaud Guillot zum Beispiel oder mit André Lopez und Fernando Toll, die immer noch Athleten, Cody Beals, da steht doch Juri Keulen, doch, ich habe ihn übersehen. Er steht noch auf der Startliste mit der Startnummer 11. Also, was rede ich? Juri Keulen auch am Start, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hatte schon, war schon traurig, dass er nicht am Start sein wird.
Und ich habe gedacht, du hast Insider-Informationen. Nee,
ich kann einfach nicht lesen, nein.
Hast du deine Startliste schon aktualisiert? Ja. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall schon sehr spannend, weil es nicht so ist, dass da nur dann die ein oder was heißt nur Südamerikaner dann am Start sind, so Argentinier, Brasilianer, Leute aus Uruguay, das ist eben nicht so, sondern da kommen wirklich auch Internationale, die schon so einen gewissen Namen haben. Du hast Juri Keulen, Cody Beals eben angesprochen, William Menesson aus Frankreich, das ist... Ja, es wird einem nichts geschenkt und die Bedingungen vor Ort sind auch meistens so, dass schon ja ein extremes Hitzerennen wird. Also auch im vergangenen Jahr waren es so 32 Grad, Wasser hat auch immer so um die 20, 21 Grad und jetzt im vergangenen Jahr war es auch nicht wirklich windig. Das ist aber schon dann, wenn man die Reise auf sich nimmt, ein richtig schwieriges Spiel, aber... Ja. Bietet den Athleten natürlich gerade vielleicht nochmal so im Hinblick für die Quali so ein kleines Backup, dass man dann eventuell Frankfurt noch machen könnte. Also wir sind einfach schon so weit eigentlich in der Saison fortgeschritten, dass es auch extrem schwer wird, überhaupt noch irgendwie eine Langdistanz hinzukriegen, dass man da eventuell eine Quali bekommt und auch sozusagen eine Quali so eventuell in Angriff nehmen kann, dass man noch ein Backup-Rennen hat.
Ja.
Und jetzt gerade mit dem Ironman in Brasilien ist es halt so, dass man als Backup dann natürlich noch Ironman Frankfurt hat und eventuell dann so als allerletztes Rennen würde, glaube ich, sogar noch Kalmar gehen, bin ich der Meinung. Ja,
Lake Placid ist auch noch zwischendurch.
Ja.
Da müsste man aber wieder sehr weit reisen.
Oder direkt drüben bleiben, wobei das dann auch lange dauert. Aber das auf jeden Fall von der Saisonplanung sehr interessant und auf jeden Fall so, dass es da sich lohnt, auf jeden Fall rüber zu gucken über den Teich und da zu schauen, ob eben noch mehr deutsche Athleten zu den jetzt schon Qualifizierten dazukommen. Und bei den Frauen sind keine Deutschen am Start. Da ist es schon eher so, dass es eine sehr südamerikanische Angelegenheit ist. Da darf man gespannt sein, in welche Richtung es da geht.
So ist es. Also, das am Wochenende. Ich glaube, wir machen den Deckel drauf. Wir haben genug über Triathlon gesprochen für heute. Zumindest on air. Wir sind gespannt auf den 73 Kraichgau, auf Ironman Brasilien. Alles dazu findet ihr natürlich noch die Woche über auf trimark.de. Nächste Woche besprechen wir natürlich die Ergebnisse und alles, was am Wochenende dabei rausgekommen ist. Gab es weitere Kona-Slots für Deutsche in Brasilien, für Andi Dreiz oder für Willi Hirsch? Wir werden es sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.